In Syrien gibt es ja jetzt einen verlängerten Waffenstillstand und es gibt auch Gespräche, aber bisher keine politische Lösung. Es könnte also sehr gut wieder zu einem vollen Krieg kommen. Was geht da in den Köpfen vor?
Also generell hier jetzt, ich bin ja momentan in Halabja, in Irakisch-Kurdistan, sozusagen in eurem Partnerradio hier, erste freie Radio Irakisch-Kurdistans von 2005. Also diese ganze Entwicklung in Rojava und in Syrien hat überall in Kurdistan, also in allen Teilen von Kurdistan, wahnsinnige Welle an wirklich Nationalismus getriggert, wie ich sie auch in den letzten 30 Jahren hier noch nie erlebt habe. Jeden Tag Demonstrationen, die Leute haben wirklich sammeln Geld, sammeln Klamotten, demonstrieren, also das ist schon auch eine neue Qualität, wenn man das über die Grenzen von Syrien hinaus sieht. In Syrien selbst haben die in den kurdischen Gebieten die Leute gerade wirklich Angst, dass es zu heftigen Gefechten in den Kerngebieten Rojavas kommt und müssen sich mit einer sehr, sehr komplizierten humanitären Situation einfach sind damit konfrontiert. Also sind zwischen um die 200.000 neue Binnenflüchtlinge aus den anderen Regionen des Ostsyriens in den Norden geflohen. Im Moment ist es kalt, es hat geschneit, das Wetter ist grimmig und geht jetzt darum, diese Leute zu versorgen. Und unter anderem in Kobani gab es Internet-Blackout, Probleme mit der Stromversorgung. Also die Situation ist extrem kritisch, aber es deutet sich schon einiges darauf hin, dass das da jetzt nicht zu einem wirklich blutigen Endkampf um Kobani und Karmischli kommt. Also gestern waren Meldungen, die sind allerdings nicht bestätigt von offizieller Seite, sondern eher inoffiziell, dass dieser neue Waffenstillstand zum größten Teil hält und ist wohl, also Verhandlungen im fortgeschrittenen Stadium gibt, dass syrische Milizen oder Truppen in Karmischli und Hasike einrücken können und die kurdischen SDF oder inzwischen wieder GPG-Miliz auf die kurdischen Dörfer oder Städte wie Amude und Derek zurückziehen. Also das war der Stand von gestern Nacht. Es deutet schon im Moment sehr viel darauf hin, gerade auch aufgrund des massiven Drucks, den jetzt doch USA und Europäer ausüben, dass es also ein weitestgehendes Interesse gibt, dass das nicht maximal in jetzt blutigste Gefechte eskaliert da drüben in Syrien.
Der syrische Präsident Aschara ist ja auch zurzeit in Moskau. Welche Rolle spielt da Russland?
Ich denke, keine bedeutende. Da geht's. Aber die Russen hatten ja aufgrund dieser völlig verwirrenden Gemengelage in Nordostsyrien in Karmischli auch noch einen Stützpunkt ihrer Truppen und versuchen da jetzt abzuziehen. Weil es gab ja diese Einigung zwischen Türkei, Russland, Assad und so weiter und so fort in diesem chaotischen Bürgerkriegsszenario der letzten 10 Jahre. Ich denke, es geht jetzt um die Frage, welche Rolle soll Russland in Zukunft in Syrien spielen? Die Russen würden gerne ihre große Airbase an der Küste behalten und Zugang zum Hafen von Tartus. Ich vermute nicht, dass die eine längerfristige Präsenz da oben in den kurdischen Gebieten halten wollen. Von syrischer Seite, auch gerade von syrisch-arabischer Seite, wird diese Annäherung von Al-Shara an Russland ausgesprochen kritisch betrachtet, weil Russland einfach als Partner vom Assad-Regime von allen syrischen Oppositionellen wahrgenommen wird. Und Al-Shara, denke ich, versucht da diese klassische Schaukelpolitik zu machen, um mehr Unterstützung aus den USA zu kriegen und aus dem Westen auch zu zeigen, dass er ja auch einen guten Draht jetzt nach Moskau hat, wo er dann schon ein bisschen auch in die Fußstapfen der Assads tritt. Ob Russland aber langfristig irgendeine relevante Rolle in Syrien spielt, denke ich, ist mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehen.
Kannst du vielleicht noch was generell was sagen zum Verhältnis zwischen Araberinnen und Kurdinnen in Syrien? Da gibt es ja immer noch diese nationale Trennung.
offensichtlich hat sich erstmal gezeigt, dass dieses Modell dieser autonomen Verwaltungsregion Ostsyrien als kurdisch-arabisches so nicht funktioniert hat. Das war offensichtlich primär ein ideologisches. Also die Araber, die arabische Mehrheitsbevölkerung in Ostsyrien hat diese kurdische Verwaltung genau so lange geduldet oder mit ihr kooperiert, wie es ihnen Schutz gegen Assad auf der einen Seite und den Islamischen Staat auf der anderen Seite garantiert hat. Dass das alles innerhalb von so kurzer Zeit im Prinzip implodiert ist, zeigt, dass dieses Projekt von Basisdemokratie, multinational etc. bestenfalls auf dem Papier funktioniert hat. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie jetzt sozusagen die Araber in den Kerngebieten Rojavas, also Kamischli, Hasseke und da oben, der Entwicklung gegenüberstehen, weil es gibt ja einfach schlicht und ergreifend, anders als hier im Irak oder auch im Iran oder in der Türkei, in Syrien, keine wirklich mehrheitlich von Kurden bewohnten größeren Territorien. Es gibt Städte wie Afrin oder Kobani, Amude, Derek, das sind kurdische Städte, aber sozusagen das Territorium ist extrem durchmischt mit Arabern, Kurden, Christen, Armeniern und so weiter und so fort. Also es gibt nirgends wirklich eine klassische kurdische Mehrheitsbevölkerung. Und wie sich jetzt in diesem Dreieck da oben, was eigentlich eins der Kerngebiete des alten Rojavas ausgemacht haben, die Araber verhalten, wo sie die Frage ist, erklären wir unsere Loyalität gegenüber Damaskus oder bleiben wir der SDF oder der PYD, die da regiert, treu? Das ist unklar. Das heißt, auch die Gefechte, die berichtet werden aus den letzten 48 Stunden, sind weniger jetzt von Milizionären Al-Sharas als von irgendwelchen arabischen Stammeskämpfern oder ähnliches. Da ist ein unglaubliches Potenzial drin, einfach auch aus einem Grund, den ich für unheimlich wichtig halte, wenn man das nochmal auch aus einer irakischen Perspektive sieht. Also im Irak ist sozusagen die Leidensgeschichte von Kurden und zum Beispiel Menschen im Südirak, also Schiiten, ist relativ ähnlich. Also man wusste immer in Basra oder in Nasrir, was es bedeutet, wenn in Kurdistan Giftgas eingesetzt wird, Dörfer zerstört werden, weil einfach Saddam Hussein sozusagen der gemeinsame Feind gewesen ist. Ich denke, wichtig für das Verständnis von der Situation in Syrien ist die geteilte, also wirklich geteilte Leidensgeschichte der letzten 15 Jahre. Für die Menschen im Westsyrien und in Nordsyrien war das Assad. Assad, der Giftgas eingesetzt hat, Massaker begangen hat, Hunderttausende in Gefängnisse eingesperrt hat, verschwinden hat lassen, für millionenfache Flucht gesorgt hat. Und im Osten und Nordosten Syriens, also in den Gebieten, die jetzt eben also Rojava und so weiter, war jetzt in den letzten 15 Jahren das Assad-Regime gar nicht das zentrale Problem, sondern eben erst Al-Qaida und dann der Islamische Staat. Und die Betrachtungsweise ist jetzt sozusagen eine, dass man jeweils den anderen nicht als jemanden, der großes Leid erfahren hat, betrachtet, sondern eigentlich als Kollaborateur mit dem ehemaligen Feind. Also aus kurdischer Sicht ist es ganz klar, was Al-Shara da macht, ist, es wird nicht getrennt zwischen HTS und ISIS. Das ist sozusagen die Wiederkehr dieser dschihadistischen Völkermörder und Massaker, der gerade von vor 10 Jahren. Also man identifiziert sozusagen die neue Regierung in Damaskus mit dem alten Feind und umgekehrt betrachten auch syrische Oppositionelle, die jetzt gar nicht so mit Al-Shara haben, die Verwaltung von Rojava, die ja eng an der PKK dranhängt, als Kollaborateur einerseits mit Assad, weil es immer die PYD ja nicht Teil der syrischen Opposition gewesen ist, und als eine Kraft, die irgendwie Syrien aufteilen will und versteht nicht, dass der jeweils andere sozusagen da auch ganz vieles, was gerade passiert, schlimmste Erinnerungen auf jeder Seite triggert. Und auf kurdischer Seite werden Erinnerungen eben nicht nur an den syrischen Bürgerkrieg getriggert, sondern an die Vernichtungskampagnen von Saddam Hussein in den 80ern gegen Kurdistan, von der ganzen Geschichte, die eben auch Kurden in anderen Gebieten Kurdistans und nicht nur in Syrien durcherlebt haben. Und das hatten wir letztes Mal schon besprochen, was da völlig fatal gewesen ist, ist zum Beispiel dieser Verwendung der Anfalsure des Religionsministeriums in Damaskus im Zusammenhang mit der Wiedereroberung von Raqqa und Deir ez-Zor. Und Anfal, das war der Name der Vernichtungskampagne Saddam Husseins gegen die Kurden hier im Irak in den 80er Jahren. Das heißt, momentan sehen eigentlich alle Kurden, und das sind 40 Millionen, was Sie gerade auch mal wieder feststellen, wie groß eigentlich die kurdische Bevölkerung im Nahen Osten ist, sehen das als einen Angriff auf sie, auf ihre nationale sozusagen Identität und auch auf ihre Zukunft. Und dazu kommt natürlich noch diese wahnsinnige Angst, dass da jetzt wieder Islamischer Staat erstarkt und diese furchtbaren Verfolgungen, Massaker und eben auch der Völkermord in den Jesiden sozusagen erneut passiert. Und unter Jesiden hier im Irak, die bereiten sich wirklich, also für die ist eben die Ereignisse von 2014 sind hochgradig traumatische Ereignisse gewesen. Das heißt, das ist nicht Vergangenheit, sondern das ist jederzeit sozusagen gegenwärtig. Und wenn man momentan mit Jesiden hier spricht, die haben wirklich das Gefühl, 2014 wiederholt sich in Kürze. Das heißt, es geht auch gar nicht mehr nur um Tatsachen, um Fakten, sondern es geht einfach um diese ganz tiefen Traumatisierungen, die alle Gruppen hier im Nahen Osten in den letzten 30 Jahren eben mussten und die jetzt wieder in irgendeiner Weise gegenwärtig sind und natürlich auch ganz, ganz geschichtsmächtig. Und was Leute tun, wie Leute handeln, welche Emotionen Leute empfinden, hat eben sowohl etwas mit der aktuellen Entwicklung zu tun, wie auch mit dem, was sie in der Vergangenheit durchleben mussten.
Ja, man kann vielleicht auch noch hinzufügen, dass einige von den islamistischen Gruppen, die früher gegen Assad gekämpft haben, heute reguläre Teile der syrischen Armee sind, also wie die Sultan Süleyman Shah Brigade zum Beispiel, die auch mit der Türkei gegen die Kurden gekämpft hat. Also genau. So ein paar reale Gründe für Angst gibt es natürlich auch.
Ja, also das ist eine Synthese. Also wenn Kobani belagert ist, und Kobani ist einfach ja aus gesamtkurdischer Sicht ein Symbol für den Widerstand gegen den Islamischen Staat, und jetzt wieder irgendwelche bärtigen Kämpfer an den Toren von Kobani stehen und Menschen dort Angst haben, dass es erneut sozusagen um das Überleben dieser Stadt geht, ist das eine reale Bedrohung, aber sie wird eben nochmal multipliziert einfach durch die geschichtliche Bedeutung, die diese Stadt und einfach der Widerstand gegen den Islamischen Staat von 2014 bis 2016 hatte. Und es ist völlig verrückt, dass im Prinzip momentan das Jubiläum, 10-jährige Jubiläum von der Niederlage des Islamischen Staats bei Kobani hätte gefeiert werden sollen und kann nicht gefeiert werden, weil erneut die Existenz dieser Stadt auf dem Spiel steht.
Will dich nicht zu lange aufhalten, aber du bist gerade in Halabja, ein Katzensprung vom Iran. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu Iran sagen?
Ja, also ein Katzensprung vom Iran. Also ich sehe von hier den Iran, wenn ich aus dem Fenster schaue. Die letzte Bergkette ist schon Iran. Die Situation ist extrem angespannt. Also ich würde mal sagen, es gibt eine 60-40, 70-30 Chance, dass innerhalb der nächsten absehbaren Zeit es wirklich zu einem massiven Militärschlag gegen den Iran mit allen Folgen kommt, was die USA da momentan auch an militärischer Hardware zusammengezogen haben, ist eigentlich so viel und auch so teuer, dass es unwahrscheinlich ist, dass man das als reine Drohkulisse verwendet. Aber wir wissen eben auch nicht, was im Kopf dieses Herrn da im Weißen Haus in Washington vorgeht. Der ist sehr schwer, das ist sehr schwer voraussehbar. Aber zum Beispiel die iranisch-kurdische Opposition, die hier ja vor Ort auch präsent ist und auch mit bewaffneten Kämpfern präsent ist, bereitet sich momentan de facto darauf vor, am Tag X rüberzugehen und versuchen, so Gebiete unter Kontrolle zu bringen, um so ein ähnliches Modell zu entwickeln, wie es ja hier im Irak mit der kurdischen Region auch gibt. Von meinen ganzen Kontakten aus dem Iran weiß ich, die hoffen und warten, dass es zu einem Angriff kommt, weil was da in den Anfang Januar an Massakern angerichtet worden ist, das ist unbeschreibbar. Also es geht auf jeden Fall an die Zehntausenden von Opfern. Das ist an von der Qualität her erinnert das ein bisschen an die Niederschlagung der Aufstände im Südirak 1991, also ein Blutbad, das da angerichtet wurde. Die ökonomische Situation im Irak muss furchtbar sein. Also der Rial hat nochmal fast 50% an Wert verloren. Das heißt, Leute wissen auch kaum noch, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Und es ist, denke ich, jetzt jedem offensichtlich, dass dieses Regime schlicht und ergreifend weg muss. Also dass eine Zukunft mit diesem Regime nicht mehr möglich ist. Insofern ist es wirklich so, Leute hoffen, dass irgendetwas passiert in Richtung eines Sturzes dieses Regimes. Und wir machen hier gerade sozusagen die Witze. Wir hoffen, dass der Frieden und Krieg auf der jeweils richtigen Seite stattfindet. Also, dass es in Syrien zu einer friedlichen Lösung kommt und nicht im Iran zu einem falschen Frieden und in Syrien zum Krieg.